Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutseite und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Wir blicken heute mit unseren Themen auf den amerikanischen Kontinent. Die Gewalt in den Gesellschaften Mittelamerikas und die Flucht aus diesen Ländern ist geradezu unbeherrschbar geworden. Einer, der sich in seinen Büchern immer wieder mit dieser Situation beschäftigt, ist der Mexikaner Juan Pablo Villalobos. In seinem jüngsten Buch »Ich hatte einen Traum« geht es um jugendliche Flüchtlinge, die in den USA Fuß fassen wollen. Dazu später mehr. Zunächst zu einer geradezu märchenhaften Story. Es war einmal eine kleine Lyrikzeitschrift mit zwar ruhmreicher Vergangenheit, aber ökonomisch prekärer Gegenwart. Da erbte diese kleine Zeitschrift im Jahre 2003 plötzlich 200 Millionen Dollar und verwandelte sich auf einen Schlag in die wohl mächtigste mit Versen und Reimen befasste Institution ihres Landes. Die Rede ist von der amerikanischen Zeitschrift Poetry Magazine mit Sitz in Chicago. Den Geldsegen spendete eine reiche alte Dame mit lyrischen Ambitionen. Bevor sie die Nachricht an die Öffentlichkeit gab, nahm sich die völlig überrumpelte Redaktion der Zeitschrift ein Jahr Zeit, um sich vorzubereiten. Sie gründete eine Stiftung, stellte Statuten auf und gab in der Architekturstadt Chicago ein neues Gebäude in Auftrag, wo Zeitschrift und Stiftung heute beheimatet sind. Was ist aus diesem Projekt 16 Jahre später geworden? Tobias Lehmkohl ist nach Chicago gereist und hat mit Don Sharp, dem Chefredakteur des Poetry Magazins, über Geld, die Last der Verantwortung und die Aufgabe der Poesie gesprochen.
Weltgrößte Schweineschlachterin, Werkzeugmacherin, Weizenstaplerin, Eisenbahnunternehmerin und Frachtleiterin der Nation. Ungestüm, kraftvoll, kämpferisch, Stadt der breiten Schultern.
So heißt es in Carl Sandburgs Chicago Poems über die auch Windy City genannte Stadt. Chicagos Schlachthöfe sind in Deutschland spätestens seit Bertolt Brecht ein Begriff, wenn das Stadtbild heute auch weniger von Schlachthöfen, denn von Wolkenkratzern bestimmt wird. Viele davon aus dem Architekturbüro Mies van der Rohes. Aus Stahl und Glas ist auch das Gebäude der Poetry Foundation mitten in Downtown, aber dieses Gebäude ragt nicht besitzergreifend in den Himmel. Es holt viel mehr Licht und Luft in seinen mit Bäumen bestandenen Innenhof, wo derzeit eine Installation von Yoko Ono zu sehen ist.
Chicago ist eine Stadt, die unsere Arbeit über ein Jahrhundert lang ermöglicht und unterstützt hat. Und einer der Gründe, warum wir dieses Gebäude hier haben, ist, wir wollten der Stadt etwas zurückgeben. Kinder und Erwachsene können herkommen und Bücher lesen. Wir machen Veranstaltungen und vieles mehr. Es geht darum, mit der Stadt verbunden zu bleiben, die uns von Anfang an eine Heimat gegeben hat.
Don Sharp ist der Chefredakteur des Poetry Magazines, jener Zeitschrift, die, 1912 von Harriet Monroe gegründet und einst eine Art Speerspitze amerikanischer Avantgarde-Lyrik, jenes Erbe erhielt, das in der Literaturwelt wohl einzigartig dasteht. Ruth Lilly hieß die reiche Dame, die selbst schrieb, deren Gedichte der Legende nach aber stets abgewiesen wurden. Trotzdem vermachte sie der Zeitschrift im Jahr 2003 die sagenhafte Summe von 200 Millionen Dollar. Hinzu kommen bereits in den 90er Jahren von Lilly gestiftete Preise und Stipendien. Für Don Sharp alles in allem ein zwiespältiger Geldsegen.
Ich fühle mich tatsächlich sehr unwohl mit der Macht, die wir haben. Niemand, der in diesem Bereich arbeitet, strebt nach Macht. Es wäre verfehlt zu behaupten, wir hätten angesichts unserer Ressourcen keine Macht. Aber niemand hier strebt danach. Sie hilft uns aber dabei, Gedichte zu den Lesern zu bringen, die dann auch etwas daraus ziehen können.
Das zweistöckige Gebäude der Poetry Foundation umfasst neben den Büros der 25 Angestellten einen Veranstaltungsraum und eine Präsenzbibliothek mit über 30.000 Lyrikbänden. Hier sitzt Don Sharp an einem schwülen Julitag und berichtet davon, dass die Zeitschrift 250.000 Gedichteinsendungen pro Jahr erhält. Eine 250.000 Gedichte, die er und ein weiterer Redakteur allesamt lesen. Doch wie wählt man aus einer solchen Menge an Einsendungen? Lassen sich doch höchstens 60 oder 70 Gedichte pro Monat drucken.
And my idea was to become more committed
Ich wollte, nachdem ich 2013 die Herausgeberschaft übernommen habe, die Tür noch weiter öffnen und der erklärten Absicht des Magazins folgen, keine bestimmte Schule zu unterstützen, keine bestimmte Art zu schreiben oder zu denken. Ich will vielseitig sein. Es interessiert mich nicht, ob jemand berühmt ist oder einen großen Namen hat.
Neben vielen anderen veröffentlichten Robert Frost, Marianne Moore und John Ashbery im Poetry Magazine. T.S. Eliots Liebesgesang des J. Alfred Prufrock mit seinen berühmten Eingangsversen erschien erstmals 1915 auf seinen Seiten. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky.
When we published T.S. Eliot.
Als T.S. Eliots Love Song of J. Alfred Prufrock 1915 veröffentlicht wurde, war Eliot Mitte 20. Es war seine erste echte Veröffentlichung. Sehr viele Dichter wurden sehr früh in ihrer Karriere erstmals hier bei uns veröffentlicht. Mir ging es darum, diese Tradition wieder aufzugreifen und dieser Geschichte und der Idee treu zu sein.
Besucht man im Sommer 2019 Lesungen in der Foundation, aber auch an anderen Orten in Chicago, fällt auf, wie politisch die Gedichte sind, die vorgetragen werden. Nicht nur auf der Straße scheint es eine starke Opposition gegen die Politik Donald Trumps zu geben, auch die Lyrik positioniert sich. Und wer nicht explizit politisch schreibt, der weist doch vor seiner Lesung auf die nächste Demonstration hin oder prangert die jüngste präsidiale Ungeheuerlichkeit an.
Everybody knows, you know, what's...
Wir wissen alle, dass viel los ist, dass große Unruhe herrscht, Wandel, Schwierigkeiten, Ungleichheiten. Und ich denke, dass Gedichte auf eine Weise geschrieben sein sollten, die das in Betracht ziehen, die Fragen stellen. Ich habe das schon vor der Wahl von 2016 getan. Es geht dabei nicht konkret um Politik, ich meine nur, dass Lyrik insgesamt involviert sein sollte, so wie sie in die Betrachtung eines Baumes oder eines Vogels involviert sein kann. Die Straße runterzugehen und den Druck zu spüren, auch das kann Lyrik, kann Kunst tun.
Dabei ist sich Don Sharp sicher, dass es sich bei der Entwicklung der Lyrik, ihrer gegenwärtig so ausgeprägten Weltzugewandtheit, nicht um ein allein amerikanisches Phänomen handelt.
Es ist eine Verschiebung der Perspektive. Und im Moment bereichert uns das. Ich glaube, dass das auch in Großbritannien geschieht. Die sind ebenfalls unter Druck. Dass das auch in der EU, in Deutschland passieren wird. Es wäre verrückt, nicht zumindest einen Widerschein des Bewusstseins für die politischen Umstände zu erkennen. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Ich mag durchaus Gedichte, die uns der Last der Gegenwart für einen Moment entheben.
Es gehe ohnehin nicht darum, meint Sharp, was ihm persönlich gefalle, sondern um das, was in ein paar Monaten, wenn eine in Arbeit befindliche neue Ausgabe erscheint, interessant sein könnte. Die Reichweite der Zeitschrift ist dabei nicht zu unterschätzen. Die Auflage von 25.000 Exemplaren, der größte Teil davon geht an Abonnenten, ist für eine Lyrikzeitschrift geradezu erstaunlich. Es gibt eine App, vor allem die Website aber wird weltweit gelesen. Hier findet sich ein riesiges Print- und Audioarchiv und selbst die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift steht frei zur Verfügung. Das Magazin in seiner analogen Form steht freilich angesichts der Mittel der Stiftung nicht in Frage. Man kann sie übrigens auch in Deutschland im Abo beziehen, für jährlich knapp über 40 Euro.
Nobody knows what's the future of print.
Niemand weiß, was aus Druckerzeugnissen wird, aber gleichzeitig versuchen wir, ein Magazin zu machen, das die Leute als gedrucktes Objekt anzieht. Wenn sie es festhalten, anfassen, durchblättern, sollen sie angefixt werden. Das ist schon fast ein kunsthandwerkliches Projekt, das wir hier verfolgen.
Tatsächlich ist die Druckqualität sehr hoch, die minimalistische Gestaltung wohl überlegt und der Inhalt überraschend und klug komponiert. Die aktuelle Ausgabe ist ganz englischsprachiger Dichtung der indischen Welt gewidmet. Die Autorinnen und Autoren jung und in den USA so gut wie unbekannt. Don Sharp muss in der Tat keine Rücksichten nehmen auf große Namen. Gleichwohl interessiert es ihn, junge Dichterinnen und Dichter zu begleiten, ja aufzubauen. Sieht er ein gutes, aber nicht sehr gutes Gedicht, schreibt er dem Absender: Ich kann es leider nicht drucken, aber schicken Sie mehr. Was angesichts der vorhandenen Fülle an Einsendungen für einen gewissen Grad an Wahnsinn spricht.
Ich bleibe dran, ich suche weiter. Aber ich weiß nicht, wonach ich suche. Du suchst in der Poesie eben nach dem, wovon du nicht weißt, dass du es suchst. Es soll dich übernehmen und dich vielleicht ein kleines bisschen verändern, auch ein großes bisschen.
Nicht nur Lyriker wie Carl Sandburg oder Gwendolyn Brooks, auch Romanciers wie Saul Bellow oder Upton Sinclair schrieben über die Stadt, die von Europa aus gesehen immer ein wenig im Schatten New Yorks steht. Ernest Hemingway, John Dos Passos und Sherwood Anderson wurden hier geboren und nicht zu vergessen Barack Obama, der ebenfalls durchaus zur Gilde der Schriftsteller gezählt werden kann, man denke etwa an sein Buch Songs of Our Fathers. Das von Sandburg besungene Chicago der breiten Schultern ist also auch heute noch äußerst vital, wenn es auch ein luftiges Poesiegebäude ist, das dieser Vitalität Ausdruck verschafft. Chefredakteur Don Sharp:
Things work differently out here.
Die Dinge laufen anders hier in Chicago. Es ist kein Place to go, aber in New York oder Berlin musst du zu einer Gruppe gehören. Hier aber kann alles passieren. Wir hatten hier die ersten Wolkenkratzer, weil man anders als in New York hier die Dinge nicht auf eine bestimmte Art tun muss. Der Horizont ist weiter. Wir wollen nicht zu glamourös sein, eher hausgemacht, etwas schrullig. Wissen Sie was? Hier halten Leute Hühner.
Tobias Lebkohl hat in Chicago mit dem Chefredakteur des Poetry Magazines über ein einzigartiges amerikanisches Lyrikprojekt gesprochen. Und nun von einer schönen Geschichte zu einer leider tief traurigen. Zu Tausenden überqueren jedes Jahr jugendliche Flüchtlinge aus mittelamerikanischen Ländern die mexikanische Grenze, um in den USA ihr Heil zu suchen, um der Gewalt, die ihre Gesellschaften zerreißt, zu entfliehen. Der mexikanische Schriftsteller Juan Pablo Villalobos hat einige von ihnen getroffen und sich ihre Geschichte erzählen lassen. Nachzulesen in seinem Buch »Ich hatte einen Traum«. Der 1973 geborene Villalobos, der mittlerweile in Barcelona lebt, zählt zu den bekanntesten mexikanischen Schriftstellern der jüngeren Generation. In seinen Romanen hatte er bislang die gesellschaftlichen Zustände im heutigen Mexiko zum Thema gemacht. In »Fiesta in der Räuberhöhle«, 2012 auf Deutsch erschienen, ging es zum Beispiel um den halbwüchsigen Sohn eines Drogenbarons. Nun aber schaut Villalobos auf entwurzelte Jugendliche, die nur noch weg wollen und die während und nach ihrer Flucht entsetzliche Dinge haben erleben müssen. Eva Kanowski hat Villalobos Buch »Ich hatte einen Traum – Jugendliche Grenzlager in Amerika« gelesen.
»Ich hatte einen Traum« ist ein erschütterndes Buch. Dabei steht nicht viel darin, was man nicht schon irgendwann einmal gehört hätte. Über den Zug, der mittelamerikanische Flüchtlinge quer durch Mexiko bis an die US-Grenze transportiert, wurden bereits Spielfilme gedreht. Mit den skrupellosen Schleppern, die die Menschen über diese Grenze schmuggeln, haben sich bereits Roman- und Sachbuchautoren beschäftigt. Und auch über die Gewalt in den Ländern Mittelamerikas, die von den Jugendbanden ausgeht, wurden bereits Filme gedreht und Bücher geschrieben. Es ist die besondere Perspektive in Juan Pablo Villalobos 10 Geschichten, die den Leser fesseln. Er lässt seine Protagonisten in der Ich-Form zu Protokoll geben, was sie erlebt haben. Die jüngsten von ihnen waren 10 Jahre alt, die ältesten 17, als sie als sogenannte unbegleitete Minderjährige die Reise gen Norden antraten.
Von weitem hört man die Schreie der Leute, die den Fluss durchqueren. Als erstes ist ein Mädchen losgegangen, das es aber nicht schafft, weil es zu dick ist. Obwohl es dunkel ist, können wir sie im Mondschein sehen. Sie klammert sich mit aller Macht an das Seil, aber weil sie nervös ist, geht sie immer wieder unter. »Hilfe, Hilfe, Hilfe«, schreit das Mädchen. Sie schreit, dass sie ertrinken wird, und alle bekommen einen Schreck, und plötzlich fangen viele an zu schreien. »Ich will nicht sterben«, jammert ein völlig durchnässter Junge.
Die Erzählerin dieser Geschichte ist Kyla. Sie stammt aus Honduras und ist 13 Jahre alt, als sie sich mit ihrer 17-jährigen Cousine und deren 8 Monate altem Baby mit einem Seil über einen nicht näher benannten Grenzfluss hangelt.
Plötzlich können wir den Grund nicht mehr berühren. Der Fluss zerrt an uns, will uns wütend mitreißen. Unsere Arme und Beine sind taub vor Kälte. Wir können nur mühsam atmen. Ab und zu schlucke ich Wasser, aber ich lasse das Seil nicht los.
Kyla hat Honduras verlassen, weil sie hungerte, wenn die Mutter keine Arbeit fand und der Vater, der die Familie verlassen hatte, keinen Unterhalt zahlte. Kyla lebt heute bei Onkel und Tante in New York. Andere Geschichten erzählen von der beschwerlichen Reise in überfüllten LKWs quer durch Mexiko. Die Kinder treibt immer die Angst um, darin zu ersticken oder entdeckt und zurückgeschickt zu werden. Andere berichten von mehrtägigen Fußmärschen durch die Wüste und ihrer Angst vor Schlangen. Oder von der Angst vor Überfällen durch kriminelle Banden. Wieder andere Jugendliche erzählen von den kalten, fensterlosen Zellen, den sogenannten Kühlschränken. Darin halten die US-Behörden sie fest, wenn sie aufgegriffen werden. Die Ernährung besteht aus Sandwiches. Daran erinnert sich auch die 17-jährige Abril.
Als mich die Grenzpolizei verhaftet hat, kam ich in einen Kühlschrank. Dann wurde ich in einen anderen, in Nogales, Arizona, gebracht. Dort bekam ich nichts außer einer grünen Matratze und einer Decke wie aus Alufolie. Und da war diese fiese Beamtin, die meinte, ich wäre eine Bettlerin, nur weil ich mir einen Saft und einen Erdnusskeks geschnappt hatte, dass wir Schwarzen alle Bettler wären.
Meist ist es nicht die Armut, die die Jugendlichen aus Honduras, El Salvador oder Guatemala vertreibt, sondern die Gewalt der Jugendbanden, die in weiten Gebieten die Macht des Staates ausgehebelt hat. Die einzige Geschichte, in der Autor Villalobos in der dritten Person als Berichterstatter auftritt, erzählt von der Flucht der 10-jährigen Nicole und ihres Bruders Kevin aus Guatemala, der lieber unterwegs sterben wollte, als zurückzukehren.
»Und was ist mit deinem Arm passiert?«, fragte der Mann den Jungen. Der Junge fuhr sich mit der rechten Hand über den Gips, antwortete aber nicht. »Was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen?« »Den haben ihm welche von einer Bande in Guatemala gebrochen«, sagte das Mädchen. »Sie haben ihn auf der Straße verprügelt, als er vom Fußball kam. Er sollte bei ihnen mitmachen, aber er wollte nicht, und da haben sie ihm den Arm gebrochen.«
Andere Geschichten berichten von Familienangehörigen, die von den Banden ermordet wurden, von Schutzgeldern, die die Familien in die Armut trieben. Kurz, sie sind zusammengenommen eine traurige Zustandsbeschreibung der schier ausweglosen politischen und gesellschaftlichen Situation in Mittelamerika. Und man will es kaum glauben, dass es Kinder sind, die von ihr berichten. Juan Pablo Villalobos hat ihren Namen geändert, aber er hat ihnen weitgehend ihre unkomplizierte Sprache gelassen und damit die Authentizität der Geschichten bewahrt. Dazu trägt auch bei, dass er Dialoge, von denen die Kinder ihm berichtet haben, in die Erzählungen eingeflochten hat. Nur eine Geschichte hat er in Tagebuchform gegossen. Sie erzählt vom zweiwöchigen Aufenthalt des 10-jährigen Dylan aus El Salvador in einem US-Flüchtlingsheim für Kinder.
Hier im Heim sind alle Tage gleich. Wir stehen auf, duschen, haben Englischunterricht, frühstücken, dürfen ein bisschen Fußball oder Basketball spielen. Heute durfte ich mit meiner Mama telefonieren. Sie sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Sie würde die Papiere schicken, um die man sie gebeten hatte. Dann wird geprüft, ob ich zu ihr nach Los Angeles ziehen kann.
Der Band wird durch den Beitrag eines spanischen Journalisten abgerundet, der die Leser mit Zahlen und Fakten zur chaotischen Lage und dem Staatsversagen in Mittelamerika sowie zu den Flüchtlingen im Speziellen versorgt. In den vergangenen 5 Jahren sind allein 189.000 unbegleitete Minderjährige aus Mittelamerika über die Grenzen in die USA geflohen. In den USA verbleiben sie in der Regel 41 Tage in Haft, bevor man sie zu Verwandten weiterreisen lässt. Oft haben diese Kinder traumatische Fluchtumstände hinter sich, denn sie kommen aus Ländern, in denen mehr Menschen eines gewaltsamen Todes sterben als in den meisten Kriegsgebieten. Juan Pablo Villalobos' Band »Ich hatte einen Traum« ist nicht nur Mittelamerika-Interessierten zu empfehlen. So mancher Minderjährige, der aus Syrien oder Afghanistan allein nach Europa kommt, hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Jugendlichen, die aus Honduras oder Guatemala in den Norden geflohen sind.
Eva Kanowski, das Buch von Juan Pablo Villalobos, Ich hatte einen Traum, Jugendliche Grenzlager in Amerika, ist in der Übersetzung aus dem Spanischen von Carsten Regling im Bärenberg Verlag erschienen. 96 Seiten, 22 Euro. Und wir schauen zum Schluss noch in die aktuellen Meldungen. Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, hat in Berlin zur Eröffnung der deutsch-israelischen Literaturtage die Verrohung der Sprache kritisiert und vor dem wachsenden Einfluss rechtspopulistischer Strömungen auf den Kulturbetrieb gewarnt. Über die sozialen Medien werde ein Millionenpublikum mit Fake News und Reizworten in schnellem und lautem Wechsel bedient. Sorgen bereiten dem Institutspräsidenten nach seinen Worten vor allen Dingen die Versuche der Einflussnahme von rechts auf die Kultur. In Deutschland hätten Rechtspopulisten zwar noch keine Regierungsbeteiligung, hinterfragten aber die Zulässigkeit von Fördergeldern für Kunst- und Kulturprojekte. Es gelte, den Raum für Diskurse und Vielstimmigkeit zu verteidigen, so Lehmann. Das Erstarken rechtspopulistischer Politik steht im Zentrum der Literaturtage von Goethe-Institut und Heinrich-Böll-Stiftung, die am Sonntag in Berlin enden. Und hier geht es nach uns und den Nachrichten gleich weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Ralf Krauter. Darin wird es unter anderem um Sprache und Information gehen, um die Frage, welchen Regeln die menschliche Kommunikation folgt. Und ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.